jüdischer Feiertag oder biblischer Tag, sondern so lange gibt es den ja noch gar nicht. Eine Methodistin aus Amerika hat sich das überlegt, dass sie gerne den Müttern Danke sagen möchte und hat dann ihr Reichtum und ihre Kraft und ihre Energie dafür eingesetzt, dass dann eben dieser Tag eingeführt wird. Und als er dann eingeführt war, hat natürlich der Kommerz den gleich für sich entdeckt, hat dann so viel Kommerzielles hineingepackt, dass sie dann den Rest ihres Lebens dafür gekämpft hat, den wieder abzuschaffen. Und weil sie gesagt hat, das wollte sie eigentlich nicht. Und ich habe mal geguckt, heute feiern viele Muttertag auf der Welt, aber nicht alle. Das ganze Jahr über hindurch gibt es Muttertag. Die einen feiern es im Dezember, die anderen im August und so weiter. Und verschiedene haben auch verschiedene Schwerpunkte auf den Muttertag gelegt und Elterntag und Frauentag. Und es ist also etwas, was wir feiern und wo wir das übernommen haben oder den Gedanken übernommen haben. Und ich habe noch nie eine Muttertagspredigt gehört. Ich habe schon wirklich viele Predigten gehört und habe auch selber noch nie darüber gepredigt. Da habe ich gedacht, jetzt nehme ich mal die Herausforderung an und guck mal, was sagt die Bibel über die Mutter? Und ich habe der Predigt diese Überschrift gegeben, Mutter fürs Leben gern. Und schon in dieser Überschrift steckt schon ein bisschen Meditation drin, ne? Denn die Mutter und Leben gehört einfach zusammen. Ne? Das, ohne Leben gibt es keine Mutter. Und fürs Leben gern, ne? die Liebe der Mutter wird eben auch sehr viel erwähnt und wird also sprichwörtlich verwendet. Und deshalb also Mutter fürs Leben gern. Nächste Folie. Wir leben auf dieser Welt und wir haben sozusagen eine Lebensreise. Das heißt, wir kommen irgendwo her und wir gehen irgendwo hin. Und diese Lebensreise, die möchte ich mir nur ganz kurz in einem Überblick auch so ein bisschen biblisch anschauen. Wie ist es? Und dann wollen wir uns angucken, welche Rolle spielt hier die Mutter in der Bibel? Was sagt Gott auch darüber aus und was bedeutet das für uns? In der nächsten Folie lesen wir in Jeremia 1, da schreibt Jeremia, das Wort des Herrn erging an mich, er sagte zu mir. Und jetzt kommt eine wörtliche Rede von Gott. Jeremia hat direkt von Gott etwas empfangen. Das ist nicht seine Interpretation, nicht seine Meinung, nicht seine Idee, sondern das ist wirklich etwas, was er direkt von Gott empfangen hat. Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt, denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Dieser Vers hat mich fasziniert. Noch bevor überhaupt irgendetwas da war, hat Gott schon mich geplant, dich geplant. Bevor überhaupt irgendetwas sichtbar war und im Sichtbaren war, warst du und war ich schon geformt, waren wir schon ein Gedanke, waren wir schon in die Existenz Gottes gerufen worden. Gott hat uns schon geschaffen, bevor wir in der Realität schon da waren. Das heißt, der Ursprung, mein Ursprung, ist göttlich. Unser Ursprung von jedem Menschen auf der Welt ist eine Idee, ein Gedanke Gottes, ist eine göttliche Schöpfung, ist eine göttliche Erschaffung. Im Psalm 139 heißt es dann, als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Ich bin nicht nur geschaffen, sondern Gott hat auch für mein Leben, noch bevor irgendetwas war, etwas geplant, vorgesehen. Und jetzt gucken wir uns das an, wenn Gott schafft. Wie schafft er? Er schafft nur gut. Er kann nur sehr gut. Er kann nur sehr, sehr gut. Ne? Ich würde sagen, ne, gut, sehr gut, super gut,
Gott. Ne? Also jede Superlative, die wir verwenden, reicht nicht aus, um das auszudrücken, wie Gott arbeitet, wie er schafft, wie er ist, wie er wirkt, die Zusammenhänge, die er sieht. Und jetzt hat er auf der einen Seite mich geschaffen und auf der anderen Seite einen Plan für mein Leben gemacht. Und was liegt näher, als zu sagen, das ist optimal. Er hat mich optimal geschaffen für diesen Plan. Er hat mich optimal ausgestattet für das, was er sich vorgestellt hat und wo er dieses Leben für mich vorgesehen hat. Das muss ich erstmal schlucken, weil manchmal denke ich, eigentlich würde ich gerne so oder würde ich gerne so sein oder und das, wie ich bin, die Begrenztheit oder so, reicht es aus, auch für den Dienst oder für eine Aufgabe oder für den Plan oder manchmal hat man auch Wünsche. Und wenn ich jetzt dahin gehe, dass ich sage, okay, Herr, was willst du? Wie hast du das geplant und wie hast du mich gemacht? Und wie kann ich jetzt in diesen Plan hineinkommen? Wie kann ich das, was du gemacht hast, voll hineinbringen? Voll trainieren? Voll nicht auf die anderen gucken, nicht auf das gucken, was andere machen, sondern dass ich das finde, dass ich meinen Weg finde, dass ich das mache, was ich, wozu ich geschaffen bin. Und so erkläre ich auch jedem, der mich fragt, ja, wie sieht meine Zukunft aus, wie geht es in Zukunft weiter, was soll ich machen, sage ich, du hast einen Platz auf der Erde, jeder. Du hast eine Versorgung auf der Erde, weil Gott macht nicht einen Plan, ohne dass er nicht alles drumherum für dich optimal vorbereitet und schafft. Gut, das nächste Bild. Wir sind also auf unserer Zeitreise und es kommt eben jetzt zur Zeugung und zur Geburt. Und Psalm 139 sehen wir, denn du bist es, der meine Nieren geschaffen, der mich im Leib meiner Mutter gewoben hat. Ich preise dich, dass ich so herrlich, so wunderbar geschaffen bin. Wunderbar sind deine Werke, meine Seele weiß dies wohl. Ist das nicht herrlich ausgedrückt? Im Körper der Mutter gewoben. Wer hat gewoben? Gott hat mich gewoben. Gott hat mich geschaffen. Im Körper der Mutter. Und jetzt entdecken wir schon, welches Privileg, kommen wir gleich noch drauf, die Mutter hat. Da wird Göttliches gewoben in ihr. Gottes Hand ist da. Gottes Schöpfung ist da. Gottes Kraft ist da. Gottes Wirken ist da. Gottes Atem ist da. Gottes Leben ist da im Körper. Und da wird etwas gewoben, da entsteht etwas. Und die Mutter ist einfach nur, wie sagt man das, zu Hause, ne? Gibt sozusagen diese Umgebung für das, was hier gewoben wird. Im nächsten Bild sehen wir dann, dass die Mutter oder vorkommt in der Bibel, und das ist der erste Vers in der Bibel, der heißt, so wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau mit seiner Frau eins werden. Hier ist die Mutter als die, die jetzt verlassen wird. Und dann kann es aber sein, dass du als derjenige, der von der Mutter weggegangen ist, wieder Mutter wird. Das heißt, wieder kommt es zur Geburt und wieder kommt es dazu, dass die Kinder dich verlassen. Und im letzten Bild sehen wir dann, dass wir die Erde verlassen, und die Indianer haben ja diesen Spruch geprägt, ne, Mutter Erde, wir verlassen. Das heißt, mein Leben ist davon geprägt, dass ich immer wieder ein Zuhause, etwas, wo ich mich befinde, verlasse und in eine neue Situation, in ein neues Zuhause komme. Also, ich komme sozusagen als Gedanke Gottes aus dem Himmel, verlasse ihn, ich werde gezeugt im Mutterleib. Dann verlasse ich den Mutterleib, bin in einem neuen Zuhause. Dann verlasse ich dieses Zuhause, gründe mein eigenes Zuhause. Und dann verlasse ich das Zuhause dieser Welt und komme in ein neues Zuhause im Himmel, das Gott für uns vorbereitet. Das ist dieser Werdegang, das ist das, unser Leben, das ist unser Ziel. Und jetzt sehen wir, dass die Mutter an diesem ganzen Prozess einfach privilegiert ist. In der nächsten Folie sehen wir, da sagte Adam, nachdem er aufgewacht ist und die Eva vor ihm steht, oder die Partnerin vor ihm steht, und der Mensch nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter allen Lebens. Das heißt, eine Frau, die dann auch Mutter wird, ist total privilegiert, etwas weiterzugeben, etwas zuzulassen in sich, was göttliches Leben ist, was göttlich ist. Nicht Tod, sondern Leben. Das heißt, unsere Mutter hat in sich einfach das Privileg gehabt, uns zu empfangen, uns wachsen zu lassen und dann später uns zu gebären. Ne? Das ist ein Privileg für meine Mutter, dass sie mich geboren hat. Ne? Ich bin wunderbar gemacht. So was Wunderbares. Ne? Das ist ein Privileg. Und für jede Mutter ist es ein Privileg, wieder ein Kind zu gebären. Aber zunächst einmal sehe ich das auch in Bezug auf meine Mutter. Ne? Also, das ist jetzt nicht arrogant, ne? Also, aber es ist doch ein Privileg, dass sie mich geboren hat, oder nicht? Ne? Also ich bin doch ein tolles Wesen, ich bin doch super geschaffen. Ein toller Kerl, ne? Und das dürfen wir auch so sehen, ist doch so, ne? Also das ist doch wirklich ein Privileg für sie, ne? Ja. Ja, das ist ein Privileg, ne? Weil ich bin ein Geschöpf Gottes und ein wunderbares noch dazu. Ich sehe doch gut aus. In Gottes Augen auf jeden Fall. In meinen Augen vielleicht nicht immer, ne? Jesaja 49. Doch der Herr sagt, haben wir vorher schon gehört, Liesel, danke. Das war wirklich jetzt. Ne? Doch der Herr sagt, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen, hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat, und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Hier entdecke ich einen Zusammenhang, und deshalb habe ich das als Privileg hier aufgeschrieben, zwischen der Art Gottes und zwischen der Art der Mutter. Gott bringt immer wieder Beispiele und sagt, guckt mal, eine Mutter, eure Mutter, deine Mutter, ist wie ich. Deine Mutter hat Eigenschaften, die habe ich auch. Das sind göttliche Eigenschaften. Da haben wir ein bisschen vielleicht auch ein Problem. Meine Mutter und wie sie ist, und so soll auch Gott sein, solche Eigenschaften, kommen wir gleich noch drauf. Aber zunächst einmal sagt Gott, von der Schöpfung her, von seiner Idee her, hat die Mutter etwas automatisch, was so ist, wie ich auch bin. Zum Beispiel, Jesaja steht, ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Eine Mutter kann trösten und Gott kann trösten und Gott tröstet wie eine Mutter. Das, und wenn man sich das vorstellt, auf welchem Niveau das ist, ne? Wenn Gott tröstet, was wir da für ein Niveau haben an Trost. Und Gott sagt, so kann dich auch eine Mutter trösten, so wie ich dich trösten kann. Und so hat dich deine Mutter getröstet. Oder in Sprüche 4, ich finde, kann man ein schöneres Muttertagsgedicht oder Muttertagsspruch sagen, als hier Salomo. Als ich selbst noch jung war, wurde ich von meinem Vater unterwiesen und von meiner Mutter zärtlich umsorgt, als wäre ich ihr einziges Kind. Ein Zeugnis Salomos an seine Mutter. Zärtlich umsorgt. Er drückt es richtig schön aus, wie eine Mutter ist. Zärtlich. Sie sorgt. Sie ist da. Sie kümmert sich. Sie fördert. Sie stärkt. Sie bewahrt. Sie schützt. All diese Dinge stecken da und schwingen da mit drinnen in diesem Wort. Eine Mutter ist privilegiert, das machen zu können. weil sie tut es für Gott, weil sie tut ein Leben vorbereiten, gestalten für die Ewigkeit. Ja, und Gott hat gedacht, okay, die Mutter braucht auch Unterstützung. Nächster Punkt. Wie wird jetzt die Mutter in diesem ganzen System von Gott unterstützt? Der Lukas schreibt, und der Engel sagte zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters geben. Und so weiter und so weiter. Wir haben in der Bibel immer und immer wieder Beispiele, auch andere, wo eine Mutter einen Impuls bekommt von Gott über das Kind, das sozusagen in ihr heranwächst. Ein prophetisches Wort. Ein Wort, wo geht die Reise denn hin? Mit anderen Worten, eine Unterstützung. Pass auf, der Plan für dieses Kind ist so, mein Plan. Und ich schaffe das so. Und du kannst es jetzt in diesen Plan hinein fördern. Eine Mutter bekommt von Gott Impulse, wie man ein Kind fördern kann, wie man ein Kind in den Plan Gottes hineinbringen kann. Ich finde das eine tolle Unterstützung. Ich muss nicht irgendwie in irgendetwas herumstochern oder mir überlegen, sondern Gott selber sorgt dafür, dass Impulse kommen, die ich dann aufnehmen kann und weiß, was für mein Kind gut ist als Mutter. Meine Mutter wusste, was für mich gut ist und hat viele Dinge getan, die gut waren, die mich gefördert haben, die mich freigesetzt haben in die Berufung hinein, in die ich hineingehen sollte. Es gibt eine interessante Studie von Müttern, zum Beispiel von sehr erfolgreichen, bekannten Leuten, ob die jetzt in der Politik sind oder ob das Sänger sind oder. Und jedes Mal stellt man fest, dass die Mutter eine wichtige Rolle gespielt hat, damit dieses Kind da in diese Situation hineinkommt, in diese Berufung hineinkommt, in diesen Erfolg hineinkommt, an diesen Platz hineinkommt. Oder wie wird die Mutter noch unterstützt? Sprüche 1. Mein Sohn, höre auf deinen Vater und deine Mutter und folge ihrem Rat. Also Gott unterstützt auch die Mutter, indem er zum Kind spricht. Hey, pass auf, hör auf den Rat. Also, da gibt Gott eine Autorität, ne, auch an die Mutter weiter. Gott hat mir gesagt, hör auf deine Mutter, auf den Rat deiner Mutter. Und es war gut, an vielen Stellen auf den Rat der Mutter zu hören. Und da, wo man nicht gehört hat, kennen wir alle, gab es Konsequenzen, in welcher Form auch immer. Gott unterstützt die Erziehung, Gott unterstützt die Autorität, indem er die Kinder auch direkt anspricht und sagt, es ist gut, wenn du auf den Rat der Mutter hörst. Klingt so ein bisschen idealisiert, ne?
Gerade in der Pubertät.
Ja, aber so ist die Bibel erst einmal, ja. Aber wir werden sehen, sie sieht es auch. Sprüche 6. Was Vater und Mutter dir beibringen, ist wie eine helle Lampe für deinen Weg. Wenn sie dich ermahnen und zurechtweisen, leiten sie dich an zu einem erfüllten Leben. Wow. Wenn ich sozusagen diese Erziehung von meiner Mutter aufnehme, sagt die Bibel, dann habe ich ein Licht auf meinem Weg, dann sehe ich klar, dann sehe ich Dinge, dann sehe ich auch den Wegweiser, dann sehe ich die Kreuzung, dann sehe ich auch ein Stück weit voraus, ne, die Hindernisse, die kommen. Und ich komme zu einem erfüllten Leben. Das heißt, stolpern, hinfallen, daneben gehen, Umwege gehen, ne, die sind eigentlich hier nicht so vorgesehen. Gut. Ideal. Ne? Hört sich sehr idealisiert an. Und meine Mutter hat vieles richtig gemacht, klar. Und jede Mutter macht vieles richtig, aber eben auch nicht alles. Und das ist eben diese andere Seite, die wir auch anschauen müssen und dürfen. Aber zunächst einmal sagt Gott, wir dürfen für unsere Mütter dankbar sein, weil sie von ihm her ausgestattet sind mit etwas, was uns gut tut. Eine Mutter tut ihrem Kind gut. Und Gott will das so und er unterstützt es und er hat alles auch dafür vorbereitet, dass es so funktioniert. Der nächste Punkt wäre, nun, die Mutter wird auch ermutigt, ihre Mutterrolle wahrzunehmen. Es gibt einen Lohn für die Mutter. Zum Beispiel sagt der Psalmist in Psalm 127, Kinder sind ein Geschenk des Herrn, mit ihnen belohnt er die Seinen. Das habe ich meiner Mutter öfter gesagt, du pass mal auf, ich bin ein Geschenk für dich. Ne? Ich bin die Belohnung für dich. Ich weiß nicht, ob jede Mutter ihr Kind so als Belohnung sehen kann, aber das ist das, was Gott sagt. Er sagt, ein Kind ist ein Geschenk, ist eine Belohnung für dich, für dein Leben, für das, was ich mit dir vorhabe und für deinen Einsatz. Und ich habe mal ein Interview gehört, da ging es darum, um wahre Freude. Und da wurden die Leute interviewt, was ist wirklich, was ist Freude oder was ist auch anhaltende Freude. Und viele haben verschiedene Sachen erzählt, worüber sie sich freuen, über das Wetter, über einen Gewinn, über irgendwelche guten Taten, über irgendwelche schönen Urlaube und so weiter. Und eine Mutter hat dann gesagt, eine anhaltende Freude sind Kinder. Und ich selber, ich habe 4 Kinder und ich muss sagen, es ist tatsächlich so. Kinder sind etwas, was nicht nur Mühe macht, was nicht nur anstrengend ist, sondern was auch Freude macht, was auch glücklich macht. Und meine Mutter, ja, hat davon gleich 9. Ne? Also die ist besonders glücklich. Zweiten Mose, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Es ist ein Lohn der Mutter, wenn das Kind die Mutter ehrt. Ich soll meine Mutter ehren. Gott sagt zu mir, ich soll meine Mutter ehren. Die Frage ist natürlich, wie sieht sowas aus? Wie kann man die Mutter ehren? Und ich habe ein Beispiel von Jesus, wie er seine Mutter geehrt hat. Johannes 19, als Jesus nun seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er sehr lieb hatte, sagte er zu ihr, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Jesus hängt am Kreuz. Für die ganze Welt. Und trotzdem sieht er in seinem ganzen Schmerz, in der ganzen Last, die er trägt, seine Mutter. Und er sieht sie und er spricht sie an und er sorgt für sie. Er ehrt sie in dem Moment. Er ehrt sie. Er hatte Brüder, die hätten auch die Mutter aufnehmen können. Jakobus, wissen wir, ist einer seiner Brüder gewesen, der später auch Gemeindeleiter war. Aber Jesus legt das Leben seiner Mutter in die Hand eines Apostels. Er ehrt sie. Sie darf bei dem Apostel leben. Sie darf, und damals die 12 Apostel waren ja, sage ich mal, auch sehr anerkannt, auch in der Urgemeinde. Und sie war dann Teil dieses Haushalts von diesem Apostel. Er hat seine Mutter geehrt, indem er für sie gesorgt hat. Indem er an sie gedacht hat, indem er sie nicht vergessen hat. Das ist eine Möglichkeit, seine Mutter zu ehren. Und heute ist ein Tag, an dem wir unsere Mütter ehren können, indem wir an sie denken. Und wenn sie schon gestorben ist, indem wir uns an sie erinnern und dankbar sind für das, was sie getan hat. Mütter haben auch Herausforderungen. Nächste Folie. Und die größte Herausforderung für die Mütter ist nun mal dieser Satz: Deshalb lässt ein Mann Vater und verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Loslassen. Die Herausforderung der Mütter ist loslassen und immer wieder loslassen. Und gut, da glaube ich, brauche ich nicht viel dazu sagen, aber das ist etwas, was Gott einfach auch in die Schöpfung gelegt hat, dass wir loslassen sollen und loslassen können. Einerseits voll da, voll drinnen und andererseits dann wieder voll loslassen. Also für die Kinder ist es auch normal zu gehen und man braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man Vater und Mutter verlässt. Dann als weiteren Punkt, und das ist für mich sehr interessant, ist, dass die Mutter oft auch als Gleichnis genommen wird oder als Beispiel genommen wird, als Vorbild genommen wird für geistliche Situationen in der Bibel. Also zum Beispiel Psalm 131. Ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Das haben wir erlebt, dass wir bei der Mutter im Arm geborgen sind. Sie hat uns getragen, erst unter dem Herzen, dann auf dem Arm. Und als wir größer waren, nahm sie uns ins Gebet. Das war meine Mutter, zum Beispiel. Und diese Geborgenheit, auf dem Arm getragen zu werden, gestillt zu werden, beruhigt zu werden, den Herzschlag zu hören, die Nähe, die Körperwärme, die Körperberührung, nimmt der Psalmist hier auf und sagt, genau das, dieses Gefühl, diese Empfindung habe ich, Gott, wenn ich mit dir zusammen bin, wenn du mich berührst. Oder Matthäus 7, so schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Hartes Wort, so schlecht ihr auch seid, sagt Jesus. Ihr seid schlecht. Ja, sind wir. Sind wir. Wir sind alle Sünder. Alle. Und es gibt keine Ausnahme. Wir sind schlecht. Ja, das sind wir. Und das können wir auch zugeben. Und es läuft nicht immer alles gut. Es läuft nicht immer alles reibungslos. Und es läuft nicht immer alles so, wie Gott sich das gedacht hat. Weil wir Sünder sind. Und wir müssen damit erst einmal leben und klarkommen. Ich werde nachher gleich noch zeigen, dass wir einen Ausweg haben. Aber trotzdem, dass wir schlecht sind, sagt Gott, tun wir unseren Kindern etwas Gutes. Tut die Mutter dem Kind etwas Gutes. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der nicht schlecht ist, uns Gutes geben? Also hier wird es verglichen und Gott sagt, seht euch das an, ihr erlebt es, ihr habt es erlebt, dass die Mutter euch was Gutes getan hat. Ein schönes Geschenk gemacht hat zum Geburtstag, den Geburtstag nie vergessen hat. Kinder vergessen manchmal den Geburtstag ihrer Mütter, aber die Mütter vergessen in der Regel nicht den Geburtstag ihres Kindes. Schön vorbereitet, schönes Fest gemacht. Schöne Fotos. Man lässt sich was einfallen, da ist was Gutes. Dann gibt es noch einen Begriff der Mutter, der ausgedehnt wird. Und zwar hat Jesus gesagt in Matthäus 12, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Wir haben auch eine Mutterschaft in der Gemeinde. Wir haben Väter und Mütter in Christus. Wir haben Menschen in der Gemeinde, die Mütter sind, geistliche Mütter sind. Und für die gilt das Gleiche wie für die leiblichen Mütter, nämlich, dass etwas entsteht, dass etwas geboren wird, dass etwas behütet wird, etwas bewahrt wird, etwas gepflegt wird. Und geistliche Mütter in der Gemeinde sind so wichtig. Und es ist so wichtig, dass wir die Verantwortung entdecken und übernehmen, geistliche Mütter und Väter in der Gemeinde zu sein. Manchmal ist es so, dass man sagt, es sind so meistens so ein bisschen die Älteren oder die Erfahrenen für die Jüngeren, dass sie die an der Hand nehmen, dass sie die fördern, dass sie ihnen Raum geben, sich zu entfalten und gleichzeitig mit ihrer Weisheit sie beraten. Jesus sagt deshalb, in der Gemeinde gibt es auch eine Mutter für dich, einen Vater für dich. Und das habe ich auch erlebt in der Gemeinde. Ich hatte geistliche Mütter und Väter, die mich sehr stark gefördert haben, geprägt haben, die mir sehr viel geholfen haben. Und für die bin ich auch dankbar. Das ist für mich auch ein Muttertag, an die zu denken. Paulus sagt es in Bezug auf die Frau vom Rufus. Er sagt in Römer 16, grüßt Rufus, der sich im Dienst für den Herrn ausgezeichnet hat, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Seine Mutter, nicht seine Frau. Paulus hat das erlebt in einer Gemeinde, dass er dort eine Mutter gefunden hat. Eine Person, die ihm Mutter geworden ist. Wir dürfen also, wenn wir auch keine Kinder haben oder wenn wir nicht in diesem Mutterglück sind, dürfen wir Mutter sein für Menschen in der Gemeinde. Und ich bin dankbar für meine Mütter in der Gemeinde. Und ich selber will wieder, ich jetzt als Vater oder auch als Mutter, für andere Mutter und Vater sein. Gut. Das nächste Bild. Also, wir sagen heute Danke, ne? Ich habe es mal ein bisschen kreativ gemacht. Danke für Geschenke, fürs Trösten, für die Zuwendung, für die Geduld, für das Kümmern, für das Versorgen. Man kann hier noch ganz, ganz viele Worte dazu nehmen. Und jeder hat so seine ganz persönliche Erfahrung, wo er heute Danke sagen möchte. Seiner Mutter und Gott. Gott danken sagen für die Mutter. Und Mutter Danke sagen für das, was sie gegeben hat. Und so als Übergang auch zum Abendmahl möchte ich auf die Situation eingehen, wo es zwischen Mutter und Kind vielleicht nicht so funktioniert. Wo es vielleicht nicht so ist, dass ich jetzt nur Danke sage, sondern wo ich auch andere Gefühle habe. Wo ich selber vielleicht mit meinen Kindern oder wo ich selber vielleicht mit meiner Mutter nicht ganz, wo es nicht ganz so einfach war. Und heute ist ein Tag, an dem wir nicht oberflächlich sein wollen. Dieses Danke soll ja von Herzen kommen. Soll nicht einfach nur oberflächlich sein, ein Blumengeschenk und dann sehe ich die Mutter das Ganze ja nicht mehr. Sondern es soll etwas sein, was von Herzen kommt. Und da habe ich jetzt das nächste Bild mal aufgezeichnet. Und da seht ihr jetzt die Biene, ne? Die einfach ein Fragezeichen hat. Mit dem Ganzen. Ne? Und jetzt gibt es ein paar Menschen, die göttlich inspiriert für diese Biene ein paar Vorschläge, ein paar Tipps hat. Es geht um Versöhnung. Es geht darum, dass wir, und dass Gott das möchte, dass wir, egal wie die Situationen untereinander sind, speziell jetzt Mutter-Kind, aber auch insgesamt, allgemein, dass wir in die Versöhnung kommen. Zum Beispiel sagte Lukas, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wenn aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Ein Tipp. Ne? Wie komme ich hinein in die Liebe? Wie komme ich hinein in das Aufeinanderzugehen? Wie komme ich hinein, den Teufelskreis zu durchbrechen? Und da sagte Lukas, derjenige, oder Jesus hat es gesagt, jetzt Lukas zitiert ihn nur, sagt, derjenige, dem viel vergeben wird, der liebt viel. Und als ich diesen Satz zum ersten Mal gelesen habe und kapiert habe, habe ich gesagt, okay, Herr, ich komme zu dir, wo ist noch eine Schuld? Ich will so viel Schuld dir bekennen und so viel Vergebung von dir bekommen, damit ich viel lieben kann. Versteht ihr? Wer sagt, boah, ich bin toll, ich habe keine Probleme, ich brauche auch nicht viel Vergebung, der wird auch Schwierigkeiten haben zu lieben, sagt die Bibel oder sagt Jesus hier. Ne? Aber Jesus sagt, wenn dir viel vergeben wurde, ne? Herr, ich bin Sünder und ich brauche so viel Vergebung von dir. Paulus hat es auch gesagt, er brauchte so viel Vergebung, weil er die Christen verfolgt hat und. Und er konnte viel lieben. Ein Geheimnis, in die Liebe hineinzukommen, ist, von Gott ganz, ganz viel Vergebung zu empfangen. Also der Paulus sagt, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Ich darf zornig sein, ich darf mich ärgern, ich darf Dinge beim Namen nennen, die nicht in Ordnung sind, aber das ist nicht der Punkt, sondern das ist vielleicht der Doppelpunkt oder das Komma. Der Punkt kommt erst, wenn ich in diese Versöhnung hineingegangen bin, in die Vergebung hineingegangen bin. Und das gilt immer für beide Seiten. Ich muss den anderen um Vergebung bitten, aber ich muss auch dem anderen vergeben. Und zunächst einmal bin ich jetzt gefragt, zu vergeben, meine Mutter zum Beispiel, ne? Dass ich sage, okay, da waren Dinge, die waren nicht in Ordnung und ich vergebe. Ich gehe in die Versöhnung, ich gehe in diese Vergebung hinein. Gott hat es dem Hiob gesagt, ne? Hat gesagt, vergib. Und Hiob hat dann das getan, er hat dann vergeben und Gott hat ihn gesegnet. Er hat nachher doppelt so viel gehabt wie vorher. Das ist die Art Gottes. Wenn wir in die Vergebung hineingehen, in die Versöhnung hineingehen, dann kommt ein Segen und es wird sich bis ins Materielle auswirken. Bis in unsere Seele, in unsere Psyche, aber hinein bis ins Materielle. Wir werden das erleben, dass wir Gesegnete sind, von Gott Gesegnete sind, wenn wir versöhnt und in der Vergebung leben. Johannes sagt, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das ist der Schlüssel. Jesus ist die einzige Möglichkeit, in diese Versöhnung hineinzukommen mit Gott und aus dieser Versöhnung mit Gott heraus auch hineinzukommen in die Versöhnung, in die echte Versöhnung untereinander und miteinander. Und so wollen wir jetzt das Abendmahl in diesem Sinne auch feiern, dass wir dankbar sind für das, was Gott uns gegeben hat, an Müttern, an Kindern, aber dass wir auch da, wo wir vergeben sollen oder da, wo der Heilige Geist, wo Gott uns jetzt einfach auch sagt, guck mal, geh da einfach hinein, gib es zu, lass es zu, mach's gut, denn ich mit meinem Blut, ich bin derjenige, der dir dabei wirklich Reinheit, Neues schafft, Klares schafft, das Leben gibt im Überfluss.